direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 287.
Es ist 10.03 Uhr.
Bayern 2 Radio. Notizbuch.
Die Mutter, die Großeltern, die aus Thüringen gekommen waren, eine Bekannte der Großeltern, die eigentlich nur kurz nach der Flucht Quartier finden wollte, und das kleine Mädchen, für das es keinen eigenen Raum gab in der 50 Quadratmeter kleinen Wohnung. Das ist das Bild, an das sich Barbara Sammüller erinnert, wenn sie ein bestimmtes Püppchen in die Hand nimmt. Elisabeth, keine 10 cm groß, mit einem zerschlissenen Tüllkleidchen und knallig roten, aufgemalten Schuhen. Vor 50 Jahren Zentrum ihrer kindlichen Spiel- und Gedankenwelt.
Unter einem Nähtisch, der zwischen zwei Türen stand, baute ich mir mein eigenes Reich auf. Das heißt, manchmal hängte ich Tücher um diesen Tisch, aber immer hatte ich meine Puppen dort, drei kleine Puppen, unter anderem eben die, die ich jetzt auch in der Hand halte, die Elisabeth, und baute mir aus Handtüchern und Waschlappen Bettchen auf und fand mich wirklich in einer Fantasiewelt wieder, die mir alles vergessen ließ, was mich vielleicht an andere neidig machen konnte. Ich liebte dieses Spiel und ich fand meine eigene Welt, in der ich dann zufrieden mit meiner eigenen Fantasie, mir eine Scheinwelt vielleicht, aber für mich war es eine reale, aufbauen konnte und zufrieden war. Und so verbrachte ich meine Kindheit mit diesen Püppchen unter dem Nähtisch und heute steht diese Puppe immer noch auf meinem Nachttisch neben mir. Und etwas ganz Interessantes stellte ich fest, immer wieder fragte ich mich, obwohl ich eigentlich sehr bieder mich kleide und überhaupt keinen großen Wert darauf lege, warum ich so viele rote Schuhe habe. Ich habe jetzt alle mal rausgesucht, da hinten sieht man, es sind also alle Schuhe, die ich hohe, flache Hausschuhe haben, die rote Farbe. Und ich konnte das nie deuten, warum ich so gerne rote Schuhe trage. Und mir ist aufgefallen, dass eben diese Puppe, die Elisabeth, genau diese roten Schuhe trägt. Auffallend rote, knallig rote Schuhe.
Lieblingsdinge sind manchmal einfach da, stehen still und unauffällig, machen sich klein neben wichtigtuerischen Alltagsgegenständen. Trotzdem geben sie Wärme ab, auch ohne dass man sich ständig ihrer Anwesenheit versichern müsste. So etwa empfindet auch Barbara Sammüller die Anwesenheit des Püppchens Elisabeth.
Tröstlich und auch diesen Mut machen, auch in schwierigen Verhältnissen, sich so seinen eigenen Raum zu schaffen. Denn das ist damals mir gelungen. Und wenn man es von heute aus sieht, dann muss ich fast den Kopf schütteln, dass ich unter diesen Verhältnissen so eigentlich zufrieden und ohne irgendwelche seelischen Probleme groß werden konnte. Also sie stand auf meinem Nachttisch. Und ich habe sie flüchtig natürlich ab und zu in die Hand genommen, aber es war mir nicht bewusst, welche Bedeutung sie eigentlich für mich hatte. Es ist ja wirklich erstaunlich, wenn man neben seinem Buch und seiner Lampe so eine Puppe stehen hat als erwachsene 50-jährige Frau. Aber unbewusst hat sie mir sicher immer diesen Freiraum ermöglicht. Ja, es ist ein sehr ruhiges, schönes und auch ein bisschen wehmütiges Gefühl. Weil ja auch viele Zeiten an mir vorübergingen, die sehr schwer waren und die diese Puppe eigentlich begleitet hat. Jetzt im Nachhinein sehe ich das sehr deutlich. Dass auch wenn ich bei einer Scheidung, bei Umzügen, überall musste ich ja, auch wenn ich wenig bei mir hatte, diese Puppe mitgenommen haben.
Auf dem Tisch vor der 53-Jährigen steht eine ganze Anzahl von Tassen unterschiedlicher Stilrichtungen, unterschiedlicher Formen, Größen und Farben. Jede aus einem anderen Grund, jede aus einer anderen Zeit, jede mit einer anderen Geschichte.
Also dieses ist eine Sammeltasse und die erinnert mich an eine Tante, die Tante Frieda. Und die kam jeden Dienstag uns besuchen und brachte Kuchen und Gebäck vom Bäcker mit. Eines Tages brachte mir die Tante Frieda zum Geburtstag eine Sammeltasse mit. Und das ist eben diese Sammeltasse, die ich hier noch habe. Und das ist so für mich die Erinnerung an diese Stunden, wenn ich mit meinen Großeltern und der Tante Frieda dann eben bei dieser Stunde mit Kaffee und Kuchen saß. Und die nehme ich ganz gerne her und verwende sie für mich ganz allein. Und die gefällt mir besser als vieles andere. Da habe ich hier eine kleine Mokkatasse, ganz aus Gold, also ein goldenes Untertellerchen und eine goldene Tasse. Und innen drin ist ein Bild von Bad Oeynhausen. Und das war folgendermaßen: Als ich 9 Jahre alt war, besuchten mich Freunde von meiner Großmutter aus Thüringen, die mit meiner Großmutter zusammen die Flucht gewagt hatten und mittlerweile in Bad Oeynhausen sich niedergelassen hatten. Und als Gastgeschenk brachten sie mir dieses goldene Tässchen mit. Für mich war das wie aus einem Schloss. Ich fühlte mich wie eine Prinzessin und trank fortan nur noch aus diesem goldenen Tässchen. Und als wir ein Jahr später dann eingeladen wurden, war das auch mein erster Urlaub nach Bad Oeynhausen. Und mit meiner Mutter reiste ich dann in diesen Kurort. Und das verstärkte noch diesen Wert dieser Tasse für mich. Denn es war das erste Mal, dass wir gemeinsam alleine unterwegs waren. Und für mich war das alles sehr himmlisch. Und wie gesagt, wie eine Prinzessin fühlte ich mich. Und darum steht diese Tasse heute noch bei mir im Schrank.
Vieles sammelt sich an im Laufe der Jahre und vieles sammeln wir im Laufe der Jahre. Aber hängt unser Herz daran? Echte Lieblingsdinge gesellen sich meist leise, fast unbemerkt dazu. Auf den Ballast, den wir manchmal durch den Alltag schleppen, verzichtet auch Barbara Sammeler gerne.
Das erlebe ich immer, wenn wir Urlaub machen. Dann fahren wir mit einem Wohnmobil kleinster Art und haben nur das Allernotwendigste da. Also für jede Person eine Tasse, ein Teller, meist sogar aus Plastik. Und nichts ist da, was eigentlich überflüssig ist. Und ich erhole mich in dieser Phase immer sehr gut, weil ich mich um nichts anderes sorgen muss. Doch habe ich festgestellt, dass mir das nicht genügen würde. Ich brauche auch die Nähe der Dinge, die mir eben meine Geschichte erzählen und in denen ich mich wiederfinde. So ist das zwar für einige Wochen sicherlich möglich, aber spätestens nach 4 Wochen drängt es mich nach Hause. Und ich habe bemerkt, auch deshalb, weil ich eben diese Umgebung für mich dann doch brauche. Und wie gesagt, ich habe sehr wenig Dinge, die mir wichtig sind. Ich sehe gerne schöne Möbel, aber ich brauche sie nicht für mich, weil für mich auch unser altes Sofa hier erzählt mir die Geschichte, dass wir das Geld gespart haben, um ein teures Sofa zu kaufen vor 20 Jahren. Und dann die Kinder, der erste wurde gleich krank und musste sich drauf übergeben. Da sehe ich den heute noch liegen, unseren Lars, als er dann auf diesem Sofa lag. Heute hat so geendet, dass, obwohl wir schon oft beschlossen haben, endlich ein nicht so verschmiertes Sofa uns anzuschaffen, ich eigentlich dann doch mich nicht zum Kauf entschließen kann, weil ich noch nicht weiß, wo ich dann dieses Sofa, das so viele Geschichten auch zu erzählen hat, einer Familie mit 4 Kindern und der Entwicklung dieser Familie in diesen 20 Jahren, wohin ich stellen soll. Dazu ist der Platz noch nicht und weggeben, das kriege ich noch nicht übers Herz.
Ein Püppchen, eine Tasse, die erste Flöte, ein Handtuch mit dem Aufdruck eines italienischen Hotels. Ihre Lieblingsdinge verbinden Barbara Sammeler mit Menschen, vergangenen Zeiten und Erlebnissen.
Und nur diese Verbindungen machen für mich die Dinge wertvoll. Und ich könnte zu jeder Tasse, die ich verwende, das ist mir aufgefallen, eine Geschichte erzählen. Zu jedem Baumschmuck am Weihnachtsbaum eine Geschichte erzählen, was für andere wie Kraut und Rüben aussehen muss und überhaupt keinen Stil beweist, ist für mich sehr inhaltsreich und bedeutet sehr viel. Und jede Figur, die ich herausnehme, hat ihre Geschichte. Und so ähnlich ist es bei diesen Tassen.
Und von größerem Geldwert müssten Lieblingsdinge schon gar nicht sein.
Ja, im Gegenteil. Von Menschen, die es von außerhalb ansehen, sind es oft die Gegenstände, die überhaupt nicht ins Bild zu passen scheinen, die oft auch kitschig oder geschmacklos oder man fragt sich, weshalb die eigentlich dort vor Ort stehen. Aber eben für einen persönlich sind diese Geschichten da. Es erzählt ja auch die Geschichte meines Lebens, die Vielseitigkeit und die vielen Erlebnisse und die große Spanne der Erlebnisse. Die drücken diese Dinge aus und drum umgebe ich mich schon ganz gern damit. Es ist ja nicht so, dass jetzt nur diese Dinge dastehen. Es sind ja auch entbehrliche Dinge, genügend, die in unserem Haushalt stehen. aber eben auch die Geschichte meines Lebens hat Platz da. Die getrennte Ehe, Kinder, die aus dem Haus gegangen sind, meine Großeltern, die ja nun schon lang verstorben sind, all dies, was für meine Entwicklung und für mich sehr wichtig war, das möchte ich auch nicht einfach wegschieben und mich nur auf die Zukunft ausrichten. Denn das ist Teil von mir und auch von meinem Leben. Und ich möchte eben jeden Teil meines Lebens auch werten.
Woran mein Herz hängt. Das war das Notizbuch Leben heißt sich erinnern. Die Redaktion hatte Hubert Fritz. Und am Mikrofon wünscht noch einen schönen Tag Matthias Knappel.
Es ist 19.46 Uhr. Hier ist der Deutschlandfunk mit seinem DLF-Magazin.
Nachgefragt.
Heute Köln und die Klaukinder. Minderjährige Sinti und Roma machen die Stadt unsicher, rauben Touristen wie Bewohner aus. Seit Jahren schon ist das Gesprächsthema in der Domstadt und darüber hinaus. Bundesweit liegt Köln auf Platz 1 bei den Taschendiebstählen. Und jetzt, seit Wochenbeginn, haben die Weihnachtsmärkte geöffnet. Hochsaison für Taschendiebe. Hat die Polizei das alles noch im Griff? Claudia Heisenberg hat nachgefragt.
Lange Zeit hat sich ja keiner darum gekümmert, dass die Klaukids hier in Köln so aktiv waren. Und irgendwann ist dann auch mal jemanden, der ein bisschen mehr zu sagen hat als ich, ist halt aufgefallen, dass die Zahlen immens in die Höhe gingen. Und dann ist die EG Klassen ins Leben gerufen worden. Ich habe schon Generationen ins Gefängnis gebracht. Alle von der gleichen Familie.
Bereits 1997 hat die Kölner Polizei im Kampf gegen den Taschendiebstahl die Einsatzgruppe Tasna gegründet. Benannt nach dem serbo-kroatischen Wort für Tasche, machen 25 Beamte an den Brennpunkten Tag für Tag Jagd auf Langfinger. Zivilermittler Paul Dietz kennt die Tricks.
Da vorne ist jetzt so eine Touristengruppe, die gucken sich diesen, der da seine Pantomimen macht, an. Wenn sich da jetzt jemand unmotiviert reindrängt und dann noch an eine Person, ich sag mal, an ein Mädchen mit dem Rucksack oder sonst was, oder an den Jungen da mit dem Rucksack, dann würde ich kritisch werden. Also dann würde ich aufstehen und würde ein bisschen näher rangehen. Und dann gucke ich jetzt tatsächlich danach, ob ich jetzt Leute sehe, wo ich weiß, das sind Trickdiebe. Also insofern mache ich hier auch Gesichtskontrolle.
Mit rund 12.000 angezeigten Taschendiebstählen lag Köln im Jahr 2003 bundesweit einsam an der Spitze. 80% davon sollen laut Polizei auf das Konto von Roma-Kindern aus dem ehemaligen Jugoslawien gehen. Kurt Holl vom Rom e.V., einem Verein zur Verständigung von Roma und Nicht-Roma, hält diese Zahlen allerdings für wenig aussagekräftig, da die sogenannten Klaukinder besonders im Fokus der Polizei stehen.
Sie wissen ja, wie das ist in der Kriminalitätsstatistik. Die Gruppe, die besonders beobachtet wird, fällt natürlich auch besonders auf. Ne? Das heißt, die Polizisten stehen auf der Domplatte, in Zivil natürlich, und sagen, ach, da kommt die Sandfieler, da kommt der Dragan oder so. Dann gehen sie hinter denen her, so, und dann wird die Mehrzahl, wohlgemerkt, aus dem Verkehr gezogen, bevor die was gemacht haben.
Besorgt um den guten Ruf der Stadt, versuchen die Verantwortlichen mit allen Mitteln, das Problem mit den klauenden Kindern in den Griff zu bekommen. Mehrere Familien sind bereits abgeschoben worden. Ein Intensivtäter ist inzwischen in einem geschlossenen Heim untergebracht. Dazu Kriminalhauptkommissar Jürgen Ogrodowski.
In diesem einen Fall ist es gelungen, da habe ich jahrelang darauf hingedrängt. Es ist dann endlich passiert und es ist genau der Effekt eingetreten, den wir erwartet haben, dass nämlich die Familien verunsichert wurden, Angst hatten, dass jetzt auch das nächste, übernächste Kind in einem Heim untergebracht wird und somit fielen plötzlich von den 50% Kindern, die wir vorher hatten, es zurück auf höchstens noch 10%.
Ob aber auch die Zahl der Taschendiebstähle in diesem Jahr rückläufig ist, darüber hält sich die Polizei im Moment noch bedeckt. Da der Dezember mit dem Weihnachtsgeschäft die Hauptsaison der Langfinger ist, wird die neue Statistik erst Anfang 2005 veröffentlicht. Zivilermittler Dietz ist allerdings skeptisch.
Ich glaube nicht, dass das weniger geworden ist. Weil, ich sag mal gut, man hat ja einen Jungen, den hat man ja mal in so ein geschlossenes Heim gebracht. Das ist natürlich eine Maßnahme, da werden die anderen Eltern auch vorsichtig. So, aber seitdem sind doch mindestens 70, 80, 90 neue hier eingereist und sind jetzt in Köln. Also ich habe gestern zum Kollegen gesagt, es gibt mindestens 40, 50 Trickdiebe, die ich einfach nicht kenne.
In den vergangenen Monaten hat die Stadt verschiedene Hilfsangebote eingerichtet. Da viele Roma-Familien in Köln zum Teil seit mehr als 10 Jahren nur geduldet sind, müssen die Kinder nicht zur Schule gehen und sind häufig den ganzen Tag auf sich gestellt.
Also wenn man sich diesen Kindern zuwendet und ihnen Angebote macht und eine Perspektive schafft, glaube ich, kann das auch sehr großen Einfluss nehmen auf die Kriminalität der Familien.
Nicole Hansen arbeitet beim Kölner Verein Kindernöte. Der bereitet seit gut einem Jahr in der Roma-Schule in Merkenich 12 Kinder auf den Schulalltag vor. Mittlerweile wird in 5 weiteren Wohnheimen Förderunterricht angeboten. Auch in der Begegnungsstätte am Marokkäer, die der Rom e.V. im September eröffnet hat, lernen Roma-Kinder bei Lehrer Christoph Schulenkorf lesen, schreiben und rechnen.
Der Ansatz von am Marokkäer ist eigentlich zu versuchen, dadurch, dass man den Kindern hier sowas wie ein geregeltes Leben anbietet, dass sich das natürlich auch auf sowas wie die Anzahl der Polizeimeldungen letztendlich positiv auswirkt. Das ist allerdings ein sehr lang gedachter Ansatz. Gleichzeitig ist natürlich auch so eine Regel, klar, wer hier ist, darf eigentlich nicht klauen gehen, nur wir können es auch nicht verhindern.
Claudia Heißenberg aus der Stadt der Taschendiebe. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Thema haben, bei dem wir noch einmal nachhaken sollten, schreiben Sie uns ruhig an dlf-magazin@deradio.de. Ich wiederhole noch einmal an das dlf-magazin@deradio.de. Nächstes Jahr wird es noch einmal voll an den deutschen Schulen. 13.000 Erstklässler mehr als üblich drängen zum Unterricht, weil erstmals alle 5-1/2-Jährigen eingeschult werden. Aber dann werden die Schülerzahlen in Deutschland sinken. Schon jetzt plant allein die Stadt Hamburg, 23 Schulen zu schließen. Das Hauen und Stechen, Sie können sich's vorstellen, der Überlebenskampf hat bereits begonnen. Achim Gutzeit.
Das versuchen wir durchzusetzen, dass, falls die Schule geschlossen wird, dass wir wenigstens in den Klassen bleiben, weil das die Schule erhalten wird, die Chance ist ziemlich gering. Und die Schulschachgruppe wird wahrscheinlich geschlossen und ich bin schon gerne hier.
Thibaut Meyer-Ziulek ist 15 Jahre alt und Schüler am Gymnasium Uhlenhorst-Barmbek, kurz GUB, in Hamburg. Das Gymnasium ist eine von 23 Schulen, die nach den Plänen der Schulbehörde geschlossen werden sollen. Damit liegt Hamburg im Bundestrend. Nach Berechnungen der Kultusministerkonferenz sinkt die Zahl der Schüler bundesweit von fast 13 Millionen im Jahr 2000 auf gut 10 Millionen im Jahr 2020. Das ist ein Rückgang von fast 20%. In Hamburg haben die 23 betroffenen Schulen auf der Streichliste noch bis zum 7. Dezember Zeit, um Einfluss auf die Planung der Behörde zu nehmen und möglicherweise die Schließung doch noch abzuwenden. Wettbewerb ist das Stichwort. Hamburgs Schulsenatorin Alexandra Dinges-Dierich.
Dieser Wettbewerb wird zunehmen, der wird auch in Zukunft zunehmen, weil wir ja immer noch bei einer relativ hohen Anzahl von Schulen sind in Hamburg, gemessen an anderen Ländern. Und ich denke, das ist auch gut so, dass sich Lehrerinnen und Schüler, Schülerinnen und Eltern gemeinsam zusammensetzen und sagen, sind wir besser als die anderen? Wenn ja, wodurch? Aber mit den gleichen Ressourcen wie die anderen.
Einige der Schulen in Hamburg nutzen den von der Behörde ausgerufenen Wettbewerb bis Anfang Dezember für vielfältige Aktionen. Am GUB organisieren Eltern, Lehrer und Schüler Schulfeste, Flohmärkte, Kabarett- und Konzertabende. Im Eingangsbereich des Hauptgebäudes klären Stellwände über das Presseecho auf. Und dort ist auch ein Aushang mit den nächsten geplanten Aktionen. Studiendirektorin Cornelia Brühl.
Wenn wir geschlossen werden, dann geht diesem Stadtteil eine ganze Menge an ehrenamtlicher Jugendarbeit auch verloren. Durch unsere Nachmittagsangebote, durch unsere Schach-AG, durch die Jugendleiter, die wir ausbilden, sodass der Staat, wenn man es mal so rum argumentiert, also hier auch wiederum investieren müsste, was soziale Angebote für Jugendliche angeht.
Das Schulgebäude muss instand gesetzt werden. Die Sanierung kostet nach Behördenangaben rund 3 Millionen Euro. Hamburgs Schulsenatorin Alexandra Dinges-Dierich.
Wenn wir verschiedene Standorte haben, die ungefähr gleiche Kriterien haben, also jetzt mal harte Kriterien, Anzahl der Schüler und Ähnliches, dann schauen wir auf die pädagogische Arbeit an der Schule. Wenn wir dort wiederum Gleichheit vorfinden, dann muss natürlich darauf geschaut werden, wo haben wir die größten Investitionen in Instandhaltungsaufwendungen oder Ähnliches zu leisten. Und dann kann tatsächlich in so einem Fall mal das der ausschlaggebende Punkt sein. Aber zuerst werden die anderen Bedingungen geprüft. Also man muss einfach abwägen zwischen dem ökonomischen und pädagogischen und wo sind denn überhaupt Differenzen zwischen den Schulen da.
Die Schulleitung ließ auf eigene Kosten ein Gegengutachten erstellen. Das Ergebnis, die dringende Sanierung kostet dem vereidigten Sachverständigen zufolge rund 280.000 Euro, ein Zehntel der von der Behörde errechneten Summe. Sachargumente hat man also beim GUB viele auf seiner Seite. Dennoch ist man sich auch bei der Schulleitung im Klaren, dass eine Neuorganisation notwendig ist. Sie hat sich auch schon mit leisen Schritten im Zimmer des Direktors angekündigt. Die Schulleiterstelle ist nicht mehr besetzt worden, das Gehalt ist eingespart. Burkhard Arnfeld ist stellvertretender Schulleiter und leitet das Gymnasium kommissarisch.
In gewisser Weise halte ich das schon für legitim zu sagen, also die Schulen müssen sich einem Wettbewerb stellen, gerade wenn ein Überangebot da ist. Das ist ja in der freien Wirtschaft auch nicht anders. Also da muss man dann schon ein bisschen konkurrieren. Aber ich denke, man weiß hier ja schon lange, dass es hier zu geringeren Schülerzahlen kommen wird und dass hier von drei Gymnasien wahrscheinlich ein zu viel ist. Und da denke ich, hätte man den Prozess auch insofern noch demokratischer gestalten können, indem man die Schulen schon vor einem Jahr zusammengenommen hätte und gesagt hätte, wir haben hier ein Problem, setzt euch mal zusammen und erarbeitet mal eine gemeinsame Lösung. Hamburg leistet sich, denke ich, wirklich zu viele Gymnasien. Also wir stellen uns ja auch den Sparplänen. Das Problem halt ist nur, dass man eben den Eindruck gewinnt, dass bestimmte Sachen einfach zu schnell und zu viel auf einmal gewollt wird. Wir stecken in Hamburg seit den letzten zwei Jahren im Prinzip nur in Entwicklungsprozessen. Wir steigen um auf das Zentralabitur. Wir haben das Lehrerarbeitszeitmodell letztes Jahr eingeführt. Wir machen in Zukunft nach 8 Jahren das Abitur und neue Rahmenpläne. Und dieses Gesamtpaket setzt natürlich die Schulen und damit auch die Kollegen, Eltern und Schüler in einen gewissen Zeitdruck, um alles dann auch kompetent umzusetzen.
Politiker, die sich dieser Tage im Gymnasium Uhlenhorst-Barmbek die Klinke in die Hand geben, sind laut Schulleitung beeindruckt von der Ausstattung der Schule. Dennoch ist sie mit 530 Schülern nun mal sehr klein. In Nordrhein-Westfalen gehen im Durchschnitt 870 Schüler auf ein Gymnasium. Aber das ist kein Versäumnis der Schule. Zumindest in Hamburg bleibt deshalb trotz der energischen Reformanstrengungen der Bildungssenatorin Alexandra Dinges-Dierich der Vorwurf an die Politik, dass sie mal wieder nur reagiert hat, statt vor dem Hintergrund der bekannten Schülerzahlen rechtzeitig zu agieren.
Achim Gutzeit über den Überlebenskampf der Hamburger Schulen. Das war's auch schon wieder im und mit unserem DLF-Magazin. Wenn Sie mögen, hören wir uns nächste Woche wieder an dieser Stelle und zur gleichen Zeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans-Jürgen Bartsch.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Diesmal mit Hans-Jürgen Bartsch. Einen schönen guten Abend. Raumschiff Enterprise. Kennen Sie bestimmt. Große Schaltkästen, kleine grüne Lämpchen, riesige Schaltzentrale mit Displays, Knöpfen, Gegensprechanlage. Ist aber diesmal kein Raumschiff, ist ein ehemaliger Bunker der Nationalen Volksarmee. 30 davon gibt es noch in Brandenburg, 6 können inzwischen besichtigt werden. Wenn Sie wollen, dürfen Sie in das Raumschiff einsteigen. Michael Franzen hat's getan, abgeflogen ist er damit nicht.
Herr Kessler, ja, wir müssen jetzt runtergehen. Wir haben für die Herren eine kleine Gefechtseinlage. Wir haben die Kellergangbeleuchtung auf Sparflamme geschaltet. Also bleiben Sie raus vor hinter dem Führer.
Das mit dem Führer hört Helmut Kirchner gar nicht gerne. Aber so sind sie nun mal, seine Kollegen vom Förderverein Baudenkmal Bunker Hanekorb. Jovial halt. Kirchner dagegen ist preußisch korrekt. Dem Oberstleutnant AD der Nationalen Volksarmee geht es um Fakten. Und da hat der stillgelegte Bunker 40 Kilometer nordöstlich von Berlin einiges zu bieten. 1,5 Meter dick die Außenwände. 40.000 Kubikmeter Beton wurden verbaut, um nach einem Atomschlag die ununterbrochene Führungstätigkeit des Ministers für nationale Verteidigung sicherzustellen. 450 Menschen hätten hier knapp einen Monat ausharren können. Helmut Kirchner wäre einer von ihnen gewesen.
Das ist ein Stück meine Lebensgeschichte. Ich war in der Nachrichtenzentrale. Ich habe sehr viel Unwahres, Unfug, Lügen gehört nach der Wende, wie das Verhältnis zwischen Vorgesetzten, Unterstellten in den Bauwerken war, wie alles oder sehr viele von denen, die in den Bauwerken gearbeitet haben, Widerstandskämpfer gegen die DDR waren. Ich habe jedenfalls zu DDR-Zeiten keinen kennengelernt, aber hinterher schienen es alle gewesen zu sein. Und das waren so Dinge, wo ich gesagt habe, hilfst du mit, etwas aufzubereiten, das sachlich darüber berichtet.
So, wir sind hier. Achtung, Kopf, Vorsicht, das recht stabil. Wir sind hier am sogenannten Montageeingang. Die Tür, die Sie hinter sich sehen, rund anderthalb Tonnen.
Da staunt sie, die Schweizer Seniorengruppe. Anderthalb Tonnen. Seit zwei Tagen klappern die ehemaligen Berufssoldaten jetzt schon Militäreinrichtungen im Umkreis von Berlin ab, haben sich einen oberirdischen Bunker mitten in Ost-Berlin angeschaut, von dem noch nicht einmal der Bundesnachrichtendienst etwas wusste, sind vom Flughafen Chinofurt aus mit einer Original-Antonov abgehoben. Doch das absolute Highlight, meint Karl Schori, der Leiter der Gruppe, das sei der Bunker hier.
Wir wollten einmal als Zeitzeugen die Sachen in Beton sehen. Wissen Sie, Bücher schreiben, Artikel lesen, das kann man. Aber selbst einmal diese Sachen zu erleben, wie das war und welche Gedankengänge hier drin stecken, was war die Idee? Und für das habe ich jetzt diese Leute gebracht, zum zeigen, was da gemacht wurde.
Ortswechsel, 15 Kilometer weiter, zur Bunkeranlage der Troposphärenfunkstelle in Wollenberg. Von hier aus hätten im Kriegsfall Funksprüche und Fernschreiben verschickt und empfangen werden können. Mit dem Untergang der DDR schlug auch die letzte Stunde der Funkstelle. 2 Millionen Kilowattstunden Energie pro Jahr, das war der Bundeswehr, die nach der Wende das Sagen hatte, zu teuer. Abschaltung. Danach zog der Katastrophenschutz ein, bald darauf ein Asylbewerberheim. Nico Schröder kann es immer noch nicht fassen. Der 33-jährige Sammler von DDR-Militärgegenständen hat den Bunker vor knapp 2 Jahren zusammen mit 10 anderen Vereinsmitgliedern erworben.
Wir sind alle Kinder der DDR, sind damit aufgewachsen, dass das Militär ein Bestandteil unserer Jugend auch war und der schulischen Ausbildung. Einige von uns haben den Weg des militärischen Berufs gewählt. Bei mir ist es so, als Berufssoldat in den letzten Zügen der DDR noch zur Truppe gekommen. Als die NVA aufhörte zu existieren, war für viele natürlich auch ein Stück ihres Lebens vorbei.
1,5 Jahre haben Nico Schröder und Co. gebraucht, bis sie den Bunker wieder halbwegs in seinen Originalzustand gebracht hatten. Die Nachrichtenelektronik, die Bekleidungskammer samt penetrant duftender WC-Steine, der Wandteppich im Offizierscasino, Motiv, Panzer vor Hammer und Sichel, alles DDR-Originale. Bei den Hanekopern ist das ähnlich.
Ja, Erich, über allem.
Das Bild war gut. Meine Herren, komm, es soll weitergehen, sonst läuft uns die Zeit davon. Wir sind hier in dem Arbeitsraum des Ministers, gegenüber den anderen Räumen doch etwas anders ausgestattet. Einmal eine schöne Holzverkleidung für die Klimaanlage, zweitens die Wände genauso mit Holz verkleidet, in einem Bauwerk, wo man guckte, wegen Brandgefahr. Doch zu sparen war das hier eine gewaltige Verschwendung.
So viel Kritik muss sein. Helmut Kirchner blickt zufrieden in die Runde. Ansonsten aber keine politische Wertung. Wofür die DDR eigentlich stand, darüber möchte er sich genauso wenig auslassen wie sein Mitstreiter, Oberst AD Dieter Michel.
Es war Teil der DDR-Geschichte, aber da muss die bitteschön auch richtig dargestellt werden. Ja? Darum geht mir's. Und was hier wichtig ist, es wird ein Baudenkmal vorgestellt. Man kann es vergleichen, im Mittelalter hat man Burgen gebaut, die heute noch geguckt werden.
Der Vergleich mit den Burgen gefällt auch Olaf Kretschmer. Zusammen mit seiner Frau macht der Leipziger gerade Urlaub auf einem Zeltplatz in der Nähe.
Fakt ist es ja, der Bunker ist entstanden aus dem Konflikt West-Ost. Diese gleichen Anlagen, ähnliche Anlagen gibt es auch in alten Bundesländern. Und man sollte solche Dinge doch erhalten, aus Mahnmalsgründen, sage ich mal, weil man, wenn man da durchgegangen ist, kann man erst mal einschätzen, was eigentlich Gott sei Dank nicht stattgefunden hat.
Ich gern noch eine Jacke mitnehmen, da unten herrschen zurzeit Temperaturen von 11 Grad. Zugangsbauwerk, ein Tunnel von 150 Meter Länge.
Von Busladungen voller Touristen wie in Hanekoop kann Nico Schröder nur träumen. Aber wird schon, haben ja erst Anfang Mai aufgemacht. Heute Mittag versucht die Truppe Interessenten über die kulinarische Schiene anzulocken. Direkt an der Bundesstraße haben sie eine Gulaschkanone aufgebaut. Die meisten aber brausen vorbei auf ihrem Weg ins nahe Polen zum Tanken und Shoppen. Nico Schröder ficht das nicht an. Er hat schon ganz andere Schlachten geschlagen. Damals, vor 2 Jahren, als sie in ihren alten NVA-Uniformen auftauchten und von der Bevölkerung nicht gerade mit offenen Armen empfangen wurden.
Vielleicht nicht aus Vorurteilen, mehr als Unwissenheit. Wir waren fremd hier in der Region. Wir stammen aus Berlin und aus Sachsen. Plötzlich waren hier im Wald, wo sich jahrelang nichts getan hatte, wieder ein paar junge Männer unterwegs. Nachts brannte Licht. Als dann auch sichtbar war, dass hier militärische Fahrzeuge, Sammlerstücke in bestem Zustand Aufstellung fanden und umherfuhren, war es natürlich Nährboden für Spekulationen. Hier würden welche Krieg spielen.
Siegen als Deeskalationsmittel, darauf muss man auch erst einmal kommen. Seitdem 2 davon vor dem Bunker grasen, halten jetzt ab und zu Familien mit Kleinkindern an, will Nico Schröder festgestellt haben, dass die in Wollenberg nicht mehr ganz so skeptisch sind. Von Deeskalation verstand offensichtlich auch die DDR-Militärführung etwas.
Dieses großformatige Landschaftsbild war eine Empfehlung des Militärmedizinischen Dienstes der NVA. Ein solches Landschaftsbild war vorgeschrieben in allen Schutzbauwerken der NVA zur Vorbeugung gegen den sogenannten Bunkerkoller.
Wir befinden uns hier im Lagezentrum und hier hatte man die Möglichkeit, nicht nur Fernsehprogramme, sondern eben auch die Informationen von den einzelnen Räumen hätte man sich hier anzeigen lassen können.
Fast 2 Stunden hat die Tour durch den Hanekoper Bunker gedauert. Bevor es für die Schweizer Reisegruppe gleich Erbsensuppe nach NVA-Rezeptur gibt, schloss Oberstleutnant A.D. Kirchner seine Schutzbefohlenen noch in den Verkaufsraum mit den Bunkerpostkarten, den Broschüren und den NVA-Mützen in der Vitrine.
Michael Franzen aus dem Raumschiff NVA-Bunker in Brandenburg.